It's more than money that you need.
Herzlich willkommen zu More Than Money, die Podcast-Show für Menschen, die mehr als Geld in ihrem Leben wollen. Wenn Sie sich mehr Geld, mehr Glück und mehr Lebensqualität wünschen, um Ihr Leben bewusster zu leben und es zu genießen, dann sind Sie hier richtig. Schauen Sie mit mir hinter die Kulissen und entdecken, wie Sie Ihr Denken ändern können, um Ihr Leben in allen Lebensbereichen zu verbessern. Hören Sie spannende Geschichten und wertvolle Tipps, wie Sie einen rundum entspannten Umgang mit Geld erreichen. Lüften Sie das Geheimnis, wie Sie das Leben führen können, das Sie wirklich wollen. Mein Name ist Andreas Enrico Brell und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Wir starten gleich mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen zum heutigen Modern Money Podcast. Ich darf heute wieder mal einen wunderbaren Gast begrüßen. Ich liebe es, Interviews zu machen mit Menschen, die mich inspirieren, die auch andere Menschen inspirieren und die dazu beitragen, dass das Thema in die Breite getragen wird. Und das ist jetzt ein ganz besonderes Thema, was uns heute begleiten wird. Das ist nicht nur in seinem Logo enthalten und eines seiner wesentlichen Inhalte, sondern er ist auch selber ein sehr charismatischer Mensch, der das Thema Persönlichkeit, um das es uns heute geht, repräsentiert für mich. Wir haben uns kennengelernt bei der GSA, bei der German Speakers Association, und ich darf heute begrüßen den Autor, Redner und Wirtschaftswissenschaftler Gabriel Schandl. Sei gegrüßt.
Hallo, guten Morgen.
Du bist wo? In Salzburg.
Ich sitze aktuell in Salzburg, also in der Umgebung von Salzburg, ungefähr ähnlich wie du, 10 Kilometer nördlich der Stadt.
Einverstanden. Genau. Ja. Schön, dass du Zeit gefunden hast, dass wir uns heute ein bisschen über das Thema austauschen können. Unsere Zuschauer und Zuhörer, du weißt ja, dass das Ganze so ein bisschen multikanalmäßig aufgebaut ist, wollen so ein bisschen was darüber erfahren. Natürlich, was du für ein Mensch bist, wie du das ganze Geschäft, was du machst, betreibst. Da werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Und ich möchte mit dir so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, wie du dazu gekommen bist und was aus deiner Sicht, und das ist das zentrale Thema, Persönlichkeit heute wirklich ausmacht. Eine wunderbare Geschichte, mit der möchte ich auch einsteigen, ist deine Modelbegleitung. Das wird vielleicht viele interessieren, die es noch nicht wissen. Vielleicht magst du ein bisschen was zu dir sagen, für diejenigen unter den Zuhörern und Zuschauern, die dich noch nicht so kennen.
Das ist einfach so ein paar Worte zu mir, Herkunft, Hintergrund, diese Ideen oder was genau nehmen wir daher?
Ja, wir nehmen einfach mal, also ich habe zum Beispiel von dir gelesen, familiär, deine Mutter ist Ungarin. Mhm. Was ist davon heute hängen geblieben, wenn wir da vielleicht mal mit starten?
Also das hat den Vorteil, dass es ein sehr interkultureller Hintergrund ist. Okay. Mein Vater ist ja in Deutschland geboren, und ist allerdings dann in den USA aufgewachsen. Also der hat seine Schulzeit dort verbracht. Mein Großvater ist dann aber auch ein sehr, wie soll ich sagen, ein reiseliebender Mensch gewesen und ist mit der ganzen Familie dann sogar runtergezogen nach Caracas in Venezuela, also okay. Südamerika. Allerdings hat es ihm dort klimatisch nicht so gut gefallen, woraufhin er wieder zurückkam nach Österreich und hier in Salzburg quasi gebaut hat, ansässig wurde. Und hier sind dann wir vier Kinder geboren. Ich bin eines von vier Kindern und bin in dieser einfachen Handwerkerfamilie auch aufgewachsen. Mhm. Mein Großvater war Gravürmeister und hat auch in Amerika als Goldschmied gearbeitet, und auch mein Vater hat dann diesen Beruf übernommen, also Schmuck graviert, so Ringe und so, und auch Firmenschilder. Und da habe ich eigentlich auch schon diese selbstständige Arbeit kennengelernt und auch, was es heißt, sein eigener Chef zu sein, was aber nie geheißen hat, wenig zu arbeiten. Also mein Vater und auch mein Großvater waren immer beschäftigt, waren immer fleißig. Allerdings waren sie auch ihre eigenen Chefs, und das hat mich damals schon inspiriert, und ich vermute, da liegt wahrscheinlich eines meiner Wurzeln, warum ich gerne selber auch heute Unternehmer bin und selbstständig.
Wie kommst du, dass du nicht in die gleiche Schiene geschlagen bist, wenn der Großvater und der Vater den Beruf ausgeübt haben?
Die Frage haben sie sich auch gestellt. Also mein Großvater lebt leider jetzt nicht mehr, der ist 98 geworden, mein Vater lebt noch, ist jetzt schon in Rente. Und hat jetzt weniger Zeit als jemals zuvor. Das sind diese vielbeschäftigten Rentner. Aber mich hat immer die Wirtschaft mehr interessiert. Und so bin ich dann nach der Handelsakademie tatsächlich zum Wirtschaftsstudium gekommen in Linz und auch in Siena. weil ich mir auch mit Sprachen vielleicht auch dadurch, dass wir zu Hause zweisprachig aufgewachsen sind, eben wie du schon gesagt hast, mit Ungarisch und Deutsch oder Österreichisch, habe ich mir leicht getan, Sprachen zu lernen. Und das war Englisch und Italienisch in dem Fall schon in der Handelsakademie und das habe ich dann weitergeführt auch im Wirtschaftsstudium mit einem Auslandssemester, das ich sehr genossen habe in der Toskana. Und mich hat es immer sehr interessiert, was macht Unternehmen erfolgreich, was macht die Menschen aus, die da in diesen Systemen stecken, Manager, Teams, Führung, das sind so Themen, die habe ich schon im Studium vertieft und viel interessanter war dann aber natürlich auch diese Zeit in der Praxis, das zu erleben, als ich bei Sony, DRDC, in Anif im Marketing einmal Assistent war, die haben dort diese CDs noch produziert und CD-ROMs und DVDs. Und das war so richtig quasi dieses konzernale Umfeld, wo ich dann gemerkt habe, wow, ist einerseits spannend, aber andererseits ist es nicht das richtige Umfeld für mich. Also ich bin nicht der typische 9-to-5er, wo man von 9 bis 17 Uhr seinen Job macht und dann nach Hause geht. Ich bin sehr dankbar für diese Erfahrungen, weil die haben mir gezeigt, wofür mein Herz schlägt.
Einverstanden. Welche Bedeutung hat damals, wie auch heute, Geld gespielt?
Das ist eine gute Frage, lass mich mal überlegen. Also dadurch, dass wir ja eine große Familie waren mit 4 Kindern, war da nie irgendwie ein zu großer Überfluss, sondern das Geld war immer gut investiert, sagen wir mal so. Ich habe auch von meinem Großvater sehr sparsam erlebt und gleichzeitig als jemand, der sich immer wieder was gegönnt hat, auch mit seiner Familie. Der hat seinen eigenen VW-Bus gehabt und damals schon ausgebaut als kleiner so Reisebus, hat 2 von uns Kindern mitgenommen auf Urlaub. Das waren meistens mein Bruder und ich. Das hat ihm gelügt. Ja, die anderen 2 haben dann irgendwie mit den Eltern Urlaub gemacht und haben uns ein bisschen aufgeteilt. Und wir haben ja im gleichen Haus gewohnt. Wir sind im gleichen Haus mit ihm auch groß geworden. So habe ich das recht nahe erlebt. Aber zusätzlich ist er auch gern Mercedes gefahren, so ein Zweitauto. Also diese Mischung aus sparsam sein, fleißig sein und dann sich was gönnen, ich würde fast sagen, das ist also eine interessante Dreierkombination, die mir jetzt gerade während dem Reden bewusst wird, die habe ich bei ihm auch stark miterlebt und mein Vater hat das auch bestmöglich für sich weitergeführt. Aber ich habe schon gemerkt, in mir ist damals so der Wunsch entstanden, für mich und auch in meiner Familie gut sorgen zu können. Also nachdem ja auch im Beruf der Durchschnitt nie genug war, habe ich auch dann davon geträumt, möglichst auch Dinge machen zu können, die was kosten, weil sie mir einfach Spaß machen. Ich wollte also nie irgendwie etwas nicht machen können, weil ich es mir nicht leisten kann. Und das hat dann in den ersten Jahren meiner Selbstständigkeit bedeutet, dass ich sehr viel auch gearbeitet habe.
Also quasi die Unzufriedenheit als Antrieb zu nehmen.
Ja, richtig, richtig. Und auch auf der positiven Seite diese Zielbilder, diese Wünsche. Ja. Ich habe blöderweise so teure Hobbys wie Motorboot fahren, Motorrad fahren, Reisen, schöne Dinge des Lebens genießen. Ich mag das einfach auch sehr gern. Und dazu braucht es natürlich das notwendige Kleingeld. Und hier einerseits Geduld zu haben, bis das dann da ist, andererseits dementsprechend Wege zu suchen, wie man sich das erschaffen kann, diese finanzielle Realität. Das fordert mich heute genauso wie früher schon, weil es hat über Jahre ja dann noch nicht funktioniert, noch nicht geklappt. Dieses Werde-schnell-reich-Konzept habe ich entweder nicht verstanden oder nicht richtig umgesetzt oder mögliche dritte Variante, es stimmt schlicht nicht. Ja, also ja, könnte ja auch sein, da bist du der Experte dann dafür. Wie das ist, würde ich dich auch gerne nochmal hören dazu. Du hast ja auch ein gutes Buch dazu geschrieben. Und das hat also erst jetzt merke ich, wo ich über 40 bin, komme ich in eine Phase, wo ich tatsächlich auch nicht mehr jeden Cent und nicht mehr jeden Euro umdrehen muss und trotzdem aber sparsam geblieben bin oder diese Sparsamkeit neu entdeckt habe. Ich habe Gott sei Dank eine sehr sparsame Frau, die mich das immer wieder neu lehrt und mich auch daran erinnert. Genau. Wenn beide so Big Spender wären, das wäre schwierig.
Allerdings.
Ja, ich glaube, so ergänzen wir uns ganz gut. Einerseits als Genießer und sie andererseits als jemand, der da wirklich nachfragt, ist das notwendig und brauchen wir das und wozu.
Ja, über die verschiedenen Geldtypen gibt es unterschiedliche Betrachtungen. Du hast gerade einer angesprochen, den Big Spender, also denjenigen, der eben gerne konsumiert und sagt, ich lebe ja heute. Was interessiert mich morgen? Wer weiß, ob ich überhaupt so alt werde? Da gibt es viele, viele tolle Betrachtungen drüber. Die aus meiner Sicht wissenschaftlichste hat mal die Commerzbank gemacht. Das sind 7 verschiedene Geldtypen, wo man sich eher dann auch als intellektueller Mensch drin wiederfindet, als jetzt einfach nur zu sagen, ich bin grün, blau oder gelb oder irgendwie, also so struktogrammmäßig aufgebaut. Und es ist auch tatsächlich komplexer. Du bist nicht immer nur ein bestimmter Typ, aber es ist wunderbar, dass du das schon selber ansprichst. Der Partner ist nicht nur ein Spiegel bei Geld, sondern er ergänzt dich im Grunde auch. Wenn du eben sagst, ich bin eher derjenige, der da den fehlenden Überblick hat, dann hat der andere eben genau diesen Part übernommen. Und im Idealfall ist das eben in der Partnerschaft genauso der Fall.
Ja, das scheint so zu sein, wobei mir der Überblick nicht fehlt. Ich mache eher so diese finanziellen Dinge auch bei uns in der Familie. Okay. Meiner Frau ist es lieber, wenn sie sich da nicht drum kümmern muss. Sie hat mit unseren 4 Jungs ja auch schon genug zu tun. Aber der ergänzende Faktor ist tatsächlich der, dass ich nicht lang nachdenke, wenn ich irgendwas sehe, was mir gefällt. Und sie denkt schon lang auch. Also das ergänzt sich dann ganz gut. Und ich treibe sie ein bisschen mehr an, dass sie sich mal auch was gönnt. Und sie treibt mich ein bisschen an, dass ich das mal runterfahre und das genieße, was wir haben. Das ist ja auch schon vieles. Also wir sind ja alle heute schon in unseren Ländern in einer sehr, Gott sei Dank, privilegierten Lage, definitiv, dass wir ja alle mehr oder weniger auch im Überfluss leben dürfen.
Ja, ja, du hast es angesprochen, im Buch ist ja auch ein nicht ein ganzes Kapitel, aber ein Themenbereich diesem Inhalt gewidmet, dass es eben Menschen gibt, die sich andauernd irgendwas Neues kaufen. Das kann sein, In der Regel sind es auf jeden Fall Dinge, die sich im Wert nicht unbedingt verbessern, sondern eher einfach nur dem Konsum dienen, wo du dann sagst, nach 3 Monaten spätestens so, jetzt habe ich das neue Auto, jetzt habe ich den neuen Anzug, jetzt habe ich das neue, was auch immer. Und das verpufft so schnell, dass du nicht mehr weißt, wofür war es eigentlich nochmal gedacht. Ursprünglich war es dafür gedacht, den Spaß oder den Moment irgendwie noch genussvoller zu gestalten, aber das hält eben nicht lange an.
Und ja, das, genau. Das ist ja momentane Erfahrung, wobei bei gewissen Dingen bin ich Fan davon, wenn die hochwertig sind, weil ich die jeden Tag in der Hand habe. Und das ist mein Anspruch, dann müssen die funktionieren. Ja. Und wenn die dabei eine ästhetische Komponente auch noch haben, dann macht mich das richtig glücklich. Ich denke jetzt zum Beispiel konkret einfach an sowas wie ein Handy, ja, oder den Laptop, vor dem ich gerade sitze. Das sind einfach auch schöne Dinge, die funktionieren, aber auch vom Preis her natürlich so viel kosten, wie man bekommt also 2 andere Produkte um das gleiche Geld, die dann einiges günstiger sind. Aber das ist tatsächlich die Frage, was brauchen wir fürs Business und fürs Leben und was kann man auch weglassen?
Korrekt.
Die Frage ist sicher sinnvoll.
Billig kauft man zweimal, sagt der Volksmund dazu.
Genau. Ja.
Wir sind jetzt ein bisschen abgedriftet, aber das macht ja nichts. Wir kommen auf die Models auf jeden Fall nochmal zurück.
Da lass das ich ist dein Lieblingsthema, so wie das scheint.
Du, das geht jetzt gar nicht speziell darum, sondern eher um die Frage, was bringt jemanden, der sich mit Persönlichkeit, mit Coaching, mit Trainerausbildung beschäftigt, dazu, sich diesem Business zuzuwenden. Vielleicht machen wir einfach mal diesen direkten Überdrift dahin.
Genau. Also mit Models meinst du diese Miss Salzburg und Miss Austria Wahlen, die ich als Persönlichkeitscoach begleite?
Genau, richtig. Ja.
Genau. Das hatte folgenden Hintergrund, dass mich eine der Organisatorinnen mal, die mich kannte, gefragt hat, ob ich nicht diesen Teil der Rhetorik auch abdecken könnte und das Thema Selbstsicherheit, Persönlichkeit. Da habe ich ja einiges zu erzählen, meinte sie, und ich habe mir gedacht, ja, klar, gerne. Denn tatsächlich ist es so, auf der Bühne und auch im Interview macht es ja Sinn, nicht nur gut auszusehen, sondern auch, dass was Sinnvolles rauskommt in dem Moment, wo man den Mund öffnet. Also, dass man die Dinge auch überlegt, die man von sich gibt. Oder dass man den eigenen Selbstwert nicht nur über die Äußerlichkeit zieht, sondern auch über den Gedanken, dass jeder von uns auch diesen göttlichen Funken und diese göttliche Idee in sich trägt, ursprünglich und auch jetzt noch. Und diese Chance habe ich dann gern wahrgenommen, um im Bundesland-Wettbewerb mitzumachen und die Damen und Herren dort auch zu unterstützen. Und die jeweiligen Gewinnerinnen, die durften dann in die Miss Austria Akademie, wo aus jedem Bundesland die 2 Besten oder die 2 Gewinnerinnen eingeladen wurden, nochmal eine Woche lang sich intensiv auf die Endausscheidung vorzubereiten. Und die durfte ich dann also mit meinem Thema unterstützen, und es war eben Persönlichkeit, Selbstsicherheit und auch etwas Rhetorik. Sie haben aber zusätzlich noch Interviewtraining bekommen und natürlich Laufstegtraining und sie waren im Fitnesscenter und also ein Riesenprogramm für die Damen dort und ich durfte da einen kleinen bescheidenen Beitrag zum Thema Persönlichkeit leisten.
Klingt aber interessant, weil ja gerade das Thema in der Außenwelt so dargestellt wird. Sie ist hübsch, aber lass sie bitte nicht sprechen. Und wenn, dann soll sie was über den Weltfrieden sagen. Das hat sich ja zum Glück etwas gewandelt. Und das ist ja wahrscheinlich auch ein Teil dessen, was du da begleitet hast.
Ja, genau. Und wir leben ja auch in einer Zeit, wo zunehmend die Frauen auch mal Stärke zeigen dürfen und Stärke zeigen wollen und auch sollen. Es war ja, wenn man es jetzt im langen Kontext auch viele hundert Jahre sieht, ja nicht möglich oft. Und da tut sich gerade sehr viel im Wandel der Zeit, was sehr gut ist, weil ich weiß nicht, ob du zufällig gesehen hast, diese Reden, die vor kurzem waren bei der Verleihung der Golden Globes.
Absolut.
Da war ja die Oprah Winfrey eine, die eine Auszeichnung bekommen hat und sie hat eine sehr bewegende Rede gehalten, dass es tatsächlich die Zeit der starken Frauen ist und ich glaube nicht, dass sie irgendwie eine Macht übernehmen sollen oder werden, sondern dass sie auch, wie vorhin schon erwähnt, ergänzend zur Komponente des Mannes ja auch sehr viel beizutragen haben. Also, dass es auch heute eine Zeit ist, in der es geschlechtsunabhängig ist, was jemand auch leisten darf. Und das möchte ich einfach gerne unterstützen, weil es sind die Talente, die wir nutzen sollten, unabhängig von jetzt Alter, Geschlecht oder auch Hautfarbe.
Ein kurzer Hinweis, das ist jetzt für die Podcast-Hörer nicht wirklich tiefgreifend, aber wenn du weniger auf deine Arbeitsplatte dort schlägst, weil dein kleine Hände hoch, weil sich der Bildschirm dann immer bewegt.
Ich danke dir für den Hinweis. Ich habe mir schon gedacht, es zieht das hier vor lauter Aufregung, vor lauter Spannung, ob des schönen Themas
ist, der Mac ist fasziniert von dem, was du erzählst. Ja, das ist quasi nur in dem Moment, wo du mit der Hand da agierst. Ne? Aber ne? Das ist halt für das Video interessant. Ja. Persönlichkeit begeistert, das tut es tatsächlich. Wie bist du quasi zur heutigen Speaker GmbH geworden? Wie hast du es gemacht? Wie hast du es angestellt, quasi zu sagen, ich interessiere mich für Wirtschaft, wie du es erzählt hast, ich bin angefangen, weil mich Unternehmen, weil mich Menschen, weil mich das Thema interessiert, was dahinter ist. Was ist der Weg gewesen, zu sagen, jetzt bin ich quasi jemand, der Trainer ausbildet, was du heute tust, der heute das Wissensforum in Stuttgart veranstaltet, der in Wien entsprechende Veranstaltungen macht, der überall quasi mitmischt. Wie ist der Weg dorthin gewesen?
Ja, sehr schöne Frage, danke. Nur eine kleine Korrektur, das Wissensforum in Stuttgart veranstalte ich nicht, sondern ich bin dort einer der Redner.
Ah, okay,
sorry. Oktober, 19. Oktober, eines der größten Bildungsevents in Deutschland und im deutschsprachigen Raum auch, das freue ich mich schon sehr. Aber das Speakers Excellence ist dort der Veranstalter.
Alles klar.
Und genau. Aber die anderen Dinge, die du ansprichst, da bin ich selber Veranstalter mit meiner GmbH, mit meiner Firma. Das sind Trainerausbildungen oder auch mal eigene Verkaufsevents in Wien, gemeinsam mit einer lieben Kollegin jetzt am 19. April. Also das sind Dinge, die sind alle entstanden und gewachsen im Laufe der letzten Jahre. Und wenn ich jetzt auf die Wurzel oder den Ursprung hinschaue, dann weiß ich, es kommt aus einem eigenen Defizit heraus. Und das Defizit, man mag es nicht glauben, war, ich war eines der schüchternsten Kinder überhaupt im Kindergarten und auch in der Volksschule. Ich war so richtig ängstlich, auch nie verstanden, warum ich meine Mutter quasi weggegeben hat vom schönen behüteten Zuhause hin in diese kahle, kühle Umgebung und unfreundliche Umgebung des Kindergartens. Und natürlich wird auf diesen vermeintlich Schwächsten auch am meisten hingehackt, ja, von den anderen Kindern.
Natürlich.
Und ich glaube und weiß heute, dass vieles aus dem, was mich prägt, aus der damaligen Schwäche und aus der damaligen unangenehmen Situation für mich entstanden ist. Denn als ich dann in Richtung 17 Jahre, 18 Jahre gewachsen bin und ich die ganze Seminarwelt entdeckt habe, schon relativ früh im Studium, wurde mir auf einmal klar, wow, du kannst ja was, du hast ja Talente, du kannst ja dazulernen, du kannst dich präsentieren, du kannst vor Gruppen reden, du musst nur wissen wie und dann musst du dich trauen und dann musst du das üben und dann gab es eben auch Leute und gute Seminare, die mir das gezeigt haben, die ich sehr dankbar bin und ich wurde da fast schon süchtig, also zum Seminar und zum Bildungsjunkie, bin da sehr viel reingezogen, bin nach Amerika geflogen, war in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, habe mir die besten Trainer angesehen und vieles davon war sogar fremdfinanziert, also mit einem Geld, das ich damals als junger Mensch noch nicht hatte, weil ich das unbedingt wissen wollte. Wie geht das jetzt? Ja, und irgendwann war der Zeitpunkt erreicht, da habe ich so viel aufgesogen und so viel ausprobiert, dass ich dann den Wunsch verspürte, das weiterzugeben, weil es für mich funktioniert hat. Ja, und das ist jetzt gut 20 Jahre her und ist so etwas, was ich heute einfach sehr dankbar annehme, auch in einer stark veränderten Zeit, weil ich habe ein Trainerteam dann gegründet, 1995, gemeinsam mit einem lieben Kollegen, das dann stark angewachsen ist und wir haben gute Umsätze gemacht, wir waren alle ausgebucht, haben konzernale Kunden gehabt, nur das war dann immer mehr vom Gleichen für mich. Ich habe dann gemerkt, irgendwie ist die Luft da draußen und ich brauche was Neues, brauche einen Neustart.
Okay.
Habe ich dann in Freundschaft verabschiedet und habe 2010 die Speaker, beziehungsweise nicht die Speaker GmbH, sondern die neue Selbstständigkeit für mich gestartet, damals noch als Einzelunternehmen mit Gabriel Schandl. Mhm. Und vor wenigen Jahren habe ich dann die Rechtsform verändert in eine GmbH.
Einverstanden.
Genau, um einen anständigen Firmennamen auch zu haben. Und das fühlt sich gut an. Natürlich aber mehr Gegenwind. Du musst wieder selber für deine Kunden sorgen, ja, selber für deine Erfolge und so weiter. Aber da haben wir auch einen lieben Kollegen, den Professor Seibert, der sagt, wer für seine Erfolge nicht selber sorgt, der hat sie nicht verdient.
Mhm. Eine sehr schöne
Aussage. Können wir, glaube ich, nur zustimmen. Also lieber habe ich Gegenwind und habe hier die neuen Herausforderungen, als zu viel Routine und zu viel mehr vom Gleichen.
Mhm. Du prägst ja im Rahmen dieser Arbeit auch sehr viel den Begriff Leistungsglück. Magst du den Zuhörern, Zuschauern, die uns jetzt sozusagen zugeschaltet sind, ein bisschen was darüber berichten, was du darunter verstehst und welchen Nutzen es vor allem für diejenigen dort draußen hat?
Ja, sehr gerne. Ich glaube, ich erkläre das am besten mit dem gegenteiligen Begriff. Und zwar Leistungsdruck, das kennen wir alle. Und davon haben wir zu viel. Das ist das Problem, weil wir werden alle gesünder, rein körperlich, nur die Zahl der psychischen Erkrankungen nimmt zu.
Yes.
Und das ist eine Fehlentwicklung. Da möchte ich gerne was dagegen tun. Aber ich glaube, auch hier wieder ist der eigentliche Grund, warum ich das mache, dass ich selber davon betroffen war. Ich habe da vorhin erzählt, aus dieser finanziellen auch Notlage heraus oder aus dem Wunsch, sehr viel lernen zu können, reisen zu können, habe ich auch viel investiert und dementsprechend auch viel gearbeitet mit dem Versuch, da möglichst auch schnell das Geld reinzuverdienen. Das hat aber dann geheißen, dass es Tage gab, wo ich bis 10, 11 Uhr im Büro war und wenn man das über viele Jahre macht, dann ist es nicht unbedingt beziehungsfördernd. Das heißt, meine erste Beziehung ging dann auch kaputt leider, wo wir eine gemeinsame Tochter haben, auch heute noch, die ist jetzt schon 20, hat sich Gott sei Dank sehr gut entwickelt. Aber aus diesem Defizit heraus habe ich gemerkt, Moment, was läuft hier falsch? Irgendwas habe ich übertrieben und ich bin draufgekommen, ich habe eine Arbeit zu sehr geliebt. Das klingt jetzt auch komisch. Aber es war einfach die falsche Dosis. Ich habe übertrieben und da mir überlegt, was kann ich denn umstellen? Was muss ich heute anders machen, dass mir dieser Fehler nicht mehr passiert? Mhm. Ich mag diesen Satz sehr gern, der lautet, war der Tag nicht dein Freund, so war er dein Lehrer. Das heißt, entweder es ist was gut gelaufen oder wir haben eine Lernerfahrung machen dürfen. Und heute arbeite ich immer noch gern, aber meine Abende, die enden halt dann um 6 oder um 7. Dann fahre ich nach Hause, sehe meine 4 Jungs noch, kann die ins Bett bringen und verbringe einfach auch gern Zeit mit der Familie. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch Tage gibt, wo ich die dann tagelang nicht sehe, weil ich eben dann bei der Trainerausbildung bin oder in Amerika auf einer Konferenz zu einer Weiterbildung oder um dort selber einen Vortrag zu halten. Aber dann telefonieren wir abends und es kann dann schon mal bis zu einer halben Stunde dauern, weil bis die 4 dann alle durch sind und wir sehen dann, was so war bei denen, dann kann das dauern. Und mit meiner Frau mag ich mich natürlich auch noch austauschen. Aber das ist doch schön, das ist gut so und die respektieren es, die kennen meinen Job und da ist jetzt nicht mehr groß der Faktor Zeit, wo man jetzt ständig auch zu Hause sein muss, sondern es ist eher dann Beziehungsqualität. Wie verbringt man die Zeit, die man hat, sehr gemeinsam?
Ja.
Und das fordert mich auch heute noch nach wie vor, da wirklich eine gute Mischung zu finden aus meinem Beruf und den Anforderungen meiner Familie.
Das ist bisher auch meine Wahrnehmung, dass nicht nur in der Coaching-Branche oder in der Trainerbranche, sondern dass jeder Mensch im Grunde die meisten Möglichkeiten in seinen Defiziten hat.
Ja.
In seiner Unzufriedenheit, in dem, worüber er unglücklich ist. Ich erlebe das sehr viel im Bereich Geld, dass natürlich viele dem Geld quasi die Schuld dafür geben, weil das Leben jetzt gerade nicht die Qualität hat, die sie gerne hätten. Und sich dann am Ende des Tages bewusst darüber werden, dass das etwas ist, was in ihnen wohnt. Irgendein Verhaltensmuster, irgendeine Gewohnheit, irgendeine Richtung, die sie verfolgen, die aber faktisch mit dem Geld selbst überhaupt nichts zu tun hat. Mhm. So wie jemand, der mit seiner Zeit nicht zurechtkommt, sich plötzlich mit dem Thema Zeit beschäftigt beruflich und sagt so, ich werde jetzt anderen Menschen vielleicht ein Time-Management-System kreieren oder dergleichen. Und du sagst jetzt für dich, ich habe aus meinen persönlichen Defiziten mein Unternehmen gegründet und zeige heute anderen Menschen, wie sie besser mit sich selber zurechtkommen. Das könnte ein wunderbarer Ansatz für Menschen sein, die uns zuhören oder zuschauen und sagen, was kann ich jetzt aus dem, was die beiden da besprechen, lernen? Das ist relativ einfach. Machen Sie sich bewusst oder mach dir bewusst, je nachdem, ob wir uns schon etwas länger kennen, was ist denn zurzeit dein Defizit? Was ist das Thema, was dich zurzeit bewegt oder schon vielleicht ein Leben lang? Ich habe mein roter Faden, wer mein Buch gelesen hat, weiß es ohnehin, mein roter Faden ist das Thema Geld. Ich hatte immer Probleme mit Geld. Ich bin damit aufgewachsen und hatte immer Schwierigkeiten. Ich hatte immer zu wenig davon und bin ihm hinterhergerannt, wie der Esel der Karotte. Und wer das für sich aufgearbeitet hat, der kommt nicht nur selber damit besser klar, wie du es auch für dich definierst, sondern kann es dann auch anderen Menschen, wenn er die Motivation dafür verspürt, weitergeben. Und das ist etwas, was uns beide auch verbindet, Menschen einen Weg zeigen zu wollen. So kannst du es tun, schau doch mal, so kannst du es machen, um quasi etwas zu bewirken, etwas zu hinterlassen, damit andere Menschen davon profitieren, was wir beide gelernt haben.
Genau. Und ich bin auch schon sehr gespannt auf dieses tolle Buch hier. Das kommt dir vielleicht bekannt vor, auf das freue ich mich schon. Ich habe es seit kurzem und es liegt auf meinem großen Stapel der zulesenden Bücher ganz oben, weil mich das Thema ja auch beschäftigt, weil, wie du dir vorstellen kannst, mit 4 Kindern war einfach nicht wirklich so viel da und nicht genug da für alle im Sinn von, also wir haben sehr oft das Gewand der Geschwister getragen oder es wurde irgendwo gebraucht und geschenkt von irgendwelchen Freunden und so irgendwie bei Puma oder Adidas oder H&M, weiß ich gar nicht, ob es denn damals schon gab, einkaufen zu gehen, das war eigentlich nie dran. Also das habe ich halt später entdeckt, dass da sowas wie Shopping auch ja Freude machen kann, wenn man sich's leisten kann. Aber wie du sagst, tatsächlich aus den eigenen Defiziten, die beinhalten ganz viel Potenziale. Und wenn man auch zum Beispiel dieses Leben der Oprah Winfrey anschaut, die kommt ja auch aus einer sehr schwierigen Kindheit und hat Unglaubliches auch geleistet. Und ganz viele Menschen, die Spitzenleistung bringen, die haben ein tatsächlich sehr intensives Erlebnis gehabt, meistens in ihrer Kindheit, dass sie so geprägt hat und so motiviert hat, das zu verändern, dass sie dann so richtig durchgestartet sind. Das heißt jetzt nicht, dass man nur aus einer schwierigen Kindheit heraus erfolgreich werden kann, aber auch aus schwierigsten Umständen heraus kann man viel Kraft beziehen, wenn man sie als Lernchance nutzt.
So sehe ich das auch. Für alle diejenigen, die jetzt den Podcast hören und sagen, was hat der denn jetzt eben gezeigt? Das war das Buch von mir, More Than Money. Also das ist ja für diejenigen, die jetzt das Video nicht schauen, die sitzen jetzt da vielleicht fragend oder beim Laufen oder im Auto und sagen, ja, das ist toll, dass ihr das jetzt alles da vor die Kamera haltet, aber ich kann es nicht sehen. Wollte ich nur noch mal kurz ergänzen. Was heißt für dich Lebensqualität? Du hast viel von der Familie gesprochen. Hat die für dich Priorität 1 oder würdest du sagen, da gibt es noch eine andere Beschreibung für?
Also Lebensqualität, um auf deine erste Frage zu kommen, ist für mich das tun zu können, was ich möchte. Das heißt, eigentlich ein hoher Grad an Selbstbestimmung.
Yes.
Weil das Gegenteil davon ist das, was uns geistig krank macht und auch in den Burnout treibt, das ist der Grad der Fremdbestimmung. Wenn der zu hoch ist, brennen wir aus. Das heißt, das Gegenteil davon muss dann lauten, ich erhöhe den Grad meiner Selbstbestimmung. Und ich habe halt für mich gemerkt, das kann ich als Unternehmer am besten jetzt im Beruf machen. Mhm. Wobei das ja auch bedeutet, man arbeitet sehr viel, um hier das eigene Geschäft auch am Laufen zu halten und für die eigenen Mitarbeiter zu sorgen und so weiter. Aber trotzdem habe ich dieses Gefühl der Selbstbestimmung hier am allermeisten. Mhm. Und Lebensqualität heißt auch doch dann Zeit mit den Menschen zu verbringen oder verbringen zu dürfen, mit denen ich Zeit verbringen mag. Da gehört meine Familie dazu, da gehören Freunde dazu, da gehört für mich Reisen dazu. Oder auch Weiterbildung, das sind so die Aspekte, die mir sehr große Freude bereiten. Und die Kernidee, dass wir dorthin kommen, ist, um vielleicht jetzt auch eine konkrete Anleitung zu geben, ist zu überlegen, was haben wir für Talente in uns drinnen, zusätzlich zu den Defiziten, die wir erlebt haben, zu den Schwächen. Aber was können wir gut? Was macht uns Spaß? Was würden wir tun, auch wenn wir nicht bezahlt werden dafür?
Eine schöne Frage.
Das sind so Hinweise darauf, was in dir angelegt wurde an Talenten. Und jeder hat sein Talentebündel. Also diese blöden Aussagen von irgendwelchen DSDS-Juroren, dass jemand talentefrei ist, das ist Unsinn. Ja? Vielleicht kann er nicht singen. Okay, vielleicht nicht tanzen. Aber dann gibt es andere Dinge, die du gut tun kannst. Und was das ist, das ist eine Lebensaufgabe, das herauszufinden. Und dabei habe ich mich von vielen Coaches auch begleiten lassen, von vielen guten Büchern, von vielen Seminaren. Und das ist das auch, was ich jetzt sehr gerne anbiete für andere Menschen, die da suchen oder wissen wollen, wie geht das, was macht mich aus, was macht mir Spaß. Und das ist auch die Daseinsberechtigung von Coaches.
Richtig. Mir fällt gerade zum Thema Musik ein, was du angesprochen hast. Es kommt ja noch dazu, dass vielleicht, ohne das jetzt zu bewerten, aber ein Udo Lindenberg oder ein Marius Müller-Westernhagen oder andere Herren aus dieser Abteilung, die würden vielleicht bei DSDS und anderen Sendungen gar nicht in die zweite Runde kommen. Ja. Ja, haben aber sehr wohl, oder Joe Cocker oder so, da sagst du vielleicht, ja, der hat eine rauchige Stimme, aber singen kann er nicht.
Unchain my heart.
Ja. Genau, ja,
ich habe keine raue Stimme, aber
Gabriel singt jetzt.
Das Herrlich. Ist einfach Joe Cocker.
mit dem bisschen Whisky, das uns beiden dann fehlt an der Stelle. Aber das meine ich damit. Es gibt so viele, die singen, es gibt so viele, die Gitarre spielen, wo du sagst, ja, da geht noch was, das ist technisch nicht toll, das kann man schöner machen. Aber die haben trotzdem ihren Erfolg, weil sie einfach ihren Weg gehen. Das gibt ja sogar ein Lied von Udo Lindenberg, dass das mit, ich mache mein Ding wunderbar untermalt, das ist dem völlig egal, was andere sagen, er singt es trotzdem so und er hat nun wirklich keine tolle Aussprache, aber die Leute lieben es und ich gehöre dazu. Und ich bin auch ein Fan von ihm. Also das beschreibt auch das, was du sagst, Persönlichkeit ist individuell. Hast du, ich sage jetzt keine Zahl, hast du eine Anzahl von Tipps auf Lager, wenn wir sagen wollen, da draußen, was kann ich tun, um meine Persönlichkeit zu entdecken oder sie zu verfeinern, sie zu erweitern? Was kann ich tun?
Ja, ich würde es tatsächlich, der erste Tipp, der mir dazu einfällt, ist, entdecke, wer du bist und sei mehr davon. Sei echt, spiel nicht irgendwelche Rollen, weil die anderen Rollen sind schon vergeben. Ja. Wer bist du, was macht dir Spaß und was kannst du gut? Und manchmal tun wir uns schwer, ja diese Frage zu beantworten. Da hilft es, andere zu fragen. Menschen, die es gut meinen mit dir, das kann sein, eigene Partner, die Partnerin, liebe Freunde, die mal zu fragen, du sag mir doch mal meine 5 Stärken oder 5 Talente, die du bei mir siehst und dann aus der Summe dieser Feedbacks auch etwas zu machen, kann sehr spannend sein. Mhm. Und das macht für mich Persönlichkeit aus, auch jemand, der Ecken und Kanten hat, auch zu seinen Schwächen steht, weil er die gelernt hat anzunehmen. Mhm. Heißt ja nicht, dass er es verstärken muss, aber die zu kennen und anzunehmen ist, glaube ich, auch eine Lebensaufgabe, weil Schwächen sind ja in unserer Gesellschaft nicht wirklich beliebt. Für die werden wir nicht bezahlt, für die feiern wir keine Erfolge, für die bekommen wir keine Preise und trotzdem machen sie uns aus, trotzdem gehören sie dazu. Und das anzunehmen und auszuhalten, das lässt einen ja auch in sich ruhen und das macht vielleicht so etwas aus wie Charisma und Echtheit und auch Persönlichkeit.
Okay, vielen Dank für die Tipps. Wenn du jetzt für dich beantworten müsstest, du hast viel von Seminaren, von Coachings, von vielen Trainings gesprochen, die du selber besucht hast, also das Junkie-Dasein quasi. Ich zähle mich auch dazu, ich liebe Bücher lesen, ich liebe Seminare besuchen. Sind wir natürlich dann ähnlich an der Stelle, das bringt das Business mit sich. Gibt es jemanden, wo du sagst, den habe ich noch nicht getroffen und den würde ich super gerne mal persönlich kennenlernen? Wenn ja, wer wäre das?
Also, das ist eine gute Frage, wenn es hier kein Limit gäbe und ich höre jetzt keines raus bei dir.
Nein, nicht wirklich.
Ich würde tatsächlich den früheren Präsidenten der Vereinigten Staaten treffen wollen, nämlich Barack Obama. Mhm. Der wurde ja als erster schwarzer Präsident auch in eine Führungsrolle gewählt, die in der Form sich auch für ihn neu war.
Ja.
Und ich finde, er hat vieles davon auch gut gemeistert und den würde ich einfach gern kennenlernen. So wie denkt er, wie ist er mit den Herausforderungen umgegangen, mit den Schwierigkeiten? Das wäre sicher mal beim Glas Whisky ein interessanter Gesprächspartner.
Beim Glas Whisky, einverstanden. Ja. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass er eine Persönlichkeit ist, von der man auf jeden Fall sehr viel lernen kann. Nicht aufgrund des ausgeübten Amtes, sondern, wie du sagst, weil er sich Herausforderungen gestellt hat, die andere wahrscheinlich nicht mal annehmen würden.
Ja, genau.
Okay.
Übrigens, was du gerade gesagt hast, ist durchaus auch so eine zweite Möglichkeit, sich zur Persönlichkeit weiterzuentwickeln, sich der Herausforderung stellen, sie annehmen und nicht davor weglaufen.
Ja.
Ja, weil manchmal ist es auch unangenehm und Leistungsglück heißt ja auch nicht, wir setzen die rosa Brille auf und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, sondern Das heißt für mich, dass ich auch mal am Montag gerne aufstehe oder auch mal am Dienstag und nicht nur am Samstag oder Sonntag. Und wenn das nur zu 80% der Zeit ist, wäre das ja auch genug. Ich bin also überhaupt kein Verfechter, es muss alles top und 100% sein. Nein, der Großteil der Zeit, das ist doch entscheidend. Wie geht's uns da? Gehen wir da gern unserem Beruf nach oder eben nicht? Und wenn nicht, dann kann man dann ändern, diese Tatsache.
Correct.
Oder auch den Beruf oder auch innerhalb des Unternehmens gibt es ja Job Rotation und man kann dazulernen. Viele Unternehmen bezahlen schon die Kurse und Seminare ihrer Mitarbeiter, damit sie sich weiterentwickeln können. Und das finde ich sehr schön. Keiner muss heute mehr einen Job machen, der ihm nicht wirklich Freude bereitet.
Und es gibt viele, die das vermeintlich denken, dass sie irgendwie einen Stempel aufgedrückt bekommen, wenn sie geboren werden, ich werde Sachbearbeiter oder ich werde Tischler. Wie du sagst, das kann ich ja frei wählen.
Ja, und Tischler sein ist, oder Tischler zu sein, kann was Wunderschönes sein. Ich habe gerade jetzt drei junge Männer kennengelernt, die haben ein Unternehmen gegründet. Eine meiner Studentinnen hat mir das vorgestellt. Ich unterrichte an der Fachhochschule in Puch-Urstein auch das Thema Social Skills, also ja. Rhetorik und Präsentieren und Verkaufen, Verhandeln, diese Themen. Und die hat als Abschlussarbeit das Unternehmen Dreikant vorgestellt. Also ist eine OG, eine offene Gesellschaft. Und diese drei jungen Männer haben sich tatsächlich aus ihren Berufen jetzt verabschiedet, um gemeinsam diese Firma zu gründen. Und die machen aus Vollholz, machen die tolle Tische und Möbel, Esstische, Bürotische, alles Mögliche. Der eine ist Betriebswirtschaftler, der andere Tischler und der dritte macht was rund um Metall, glaube ich. Also ich kenne das nicht ganz genau, aber der macht dann diese Thematik Schweißen und die ganzen Dinge, die mit Metall zu tun haben. Und also es gibt tatsächlich in so vermeintlich einfachen Berufen, Tischler ist ja kein einfacher Beruf, aber
nicht wirklich.
Es werden zu wenig Leute auch jetzt irgendwo Handwerker oder das Handwerk sucht ja aktiv nach Nachwuchs, weil irgendwie will jeder auf die Uni und jeder will studieren, ohne zu wissen, ist das überhaupt meins? Will ich das? Was mache ich dann damit? Also,
das ist auch ein Gesellschaftsthema, glaube ich.
Ermutigend, da rumzudenken. Ja?
Weil viele in der Gesellschaft halt auch sagen, du bist nur was, wenn du studiert hast oder so ein Unsinn. Wie du das ansprichst, der Handwerker, also ich weiß nicht, wie es bei euch in Österreich ist, wenn ich hier einen Handwerker suche für Heizungsthemen oder für was auch immer im Haus, da musst du dich lange anstellen, das ist wie beim Arzt. Ja? Die sind ausgebucht, die können sich die Aufträge aussuchen. Ich habe mit einer Verwaltung gesprochen, die haben mir gesagt, dass die, was war das? Ja, das war Heizung sogar an der Stelle, ein Heizungsbauer, der ist nicht gekommen, weil er gesagt hat, dafür stehe ich gar nicht auf, für das, was ich mir da anbiete. Ja, der kann wählen.
Das und muss man sich mal leisten können, so eine Aussage.
Ja. Da eben, so. Und da sind wir bei dem Punkt, dass nicht immer der Akademiker dann der Beruf schlechthin ist. Der mag vielleicht in der Gesellschaft angesehener sein. Aber wir sind beim Thema Persönlichkeit und das zu tun, was in mir drin steckt. Und wenn ich ihm sage, ich bin ein kreativer Mensch, ich habe Holz für mich als Werkstoff entdeckt, wie du sagst, der Tischler. Ja, dann kann ich doch wunderbar sagen, dann werde ich Tischler und zwar mit einer großen Begeisterung. Machen die drei das in Maßfertigung oder gehen die in Serie quasi damit?
Sowohl als auch von meinem aktuellen Wissensstand machen die Einzelstücke im Moment, standen aber auch hauptsächlich so Unternehmen aus oder Restaurants, die irgendwo auch speziell eine schöne Einrichtung haben wollen. Und die sind gerade wahrscheinlich auch am Sprung dazu, gewisse Serienfertigungen aufzubauen. Aber allerdings im Moment machen die Einzelstücke tatsächlich von Hand, mit Hand und für einzelne Kunden. Da kostet halt dann der Tisch auch mal 2.000 oder 3.000 Euro.
Ja.
Aber dann hast du wirklich ein Einzelstück, das dir große Freude bereitet und zeigt ja auch, dass diese Jungs ihren Traum leben. Und das ist für mich so dieses Grundeigene vom Leistungsglück, diese Idee tatsächlich auch zu sagen, es ist 8 Uhr am Abend und ich schließe noch schnell Projekte ab, weil ich habe einfach Spaß dran. Oder manchmal passiert mir das, dass ich am Feiertag einfach trotzdem noch mal kurz ins Büro komme, während meine Leute daheim noch schlafen, um einfach etwas zu arbeiten und Dinge weiterzubringen. Ja, mir macht das Spaß und man möge mich verrückt nennen, aber wenn die Arbeit Spaß macht, dann macht man sowas.
Dann lieber verrückt, ne?
Ja.
Als normal und unglücklich.
Genau.
Und ich sag mal, normal wird ja jeder auch anders definieren. Also ich finde auch, dass das viel mit dem Thema zu tun hat, was wir hier gerade streifen. Wenn da jemand, das ist das Stichwort auch dazu, wenn jetzt jemand sagt, das finde ich total spannend, über Persönlichkeit mir Gedanken zu machen. Mir fällt gerade zum Beispiel dieser, wer war das, der Comedian Rüdiger Hoffmann ein, der kennst du vielleicht, der mal den Spruch geprägt hat, die Leute sagen mir immer, ich habe Charisma, dabei putze ich mir täglich die Zähne.
Ne? Das Wortspiel.
Ja, fand ich sehr schön. Habe ich mir gemerkt. Sowas behalte ich, weißt du. aber ganz im Ernst, was kann ich tun, um mehr von dir zu bekommen? Gibt es von dir Bücher? Wir werden natürlich alle Links und Details dazu in diesem Interview auch wieder in den Shownotes reinschreiben. Was würdest du empfehlen aus deiner eigenen Sicht, wenn jemand sagt, von dem Gabriel möchte ich mehr?
Ja, natürlich sehr gerne. Also mein Herzblut steckt in einem Buch, das ich geschrieben habe vor einiger Zeit, und es ist für mich nicht der Bestseller, sondern zum Longseller geworden. Mhm. Weil auch im Titel, man muss ja sich einfach kurz ein paar Sekunden Zeit nehmen, um den zu verstehen. Das heißt, das Beste geben, Wege zum Leistungsglück.
Okay.
Und man sieht es auch da hinter mir, zufällig hier im Bild. Die Idee ist einfach tatsächlich, wo sind diese Firmen, wo sind diese Menschen, die sagen endlich Montag und nicht nur endlich Freitag? Mhm. Und wo sind die Beispiele, wo man gesünder wird aus dem Beruf heraus und nicht kränker? So, und da möchte ich Menschen ermutigen, und dazu habe ich dieses Buch geschrieben. Es gibt es auch als MP3-Hörbuch. Da habe ich mich halt 4 Tage ins Studio gesetzt und hier das Buch komplett eingelesen. Das ist eine 6-stündige Hör-CD entstanden, fürs Auto zum Beispiel, ganz praktisch. Und das sind so die Möglichkeiten, die konkret mir einfallen. Ich werde in diesem Jahr meinen Podcast neu beleben. Ich habe 2015 hier einige Folgen aufgenommen. Die werden wieder aktualisiert. Mhm. Und dann gibt es noch eine Reihe von Seminaren, die du vorhin schon erwähnt hast. Am 19. April in Wien, am 19. Oktober in Stuttgart. Dazwischen gibt es eine 5-teilige Trainerausbildung. Also das sind mal die Highlights dieses Jahres, auf die ich mich schon sehr freue und spannend, wo ich Menschen unterstützen kann, die einfach dann besser werden wollen in ihrem Bereich.
Da würde ich gerne noch mal kurz einhaken wollen. Der Trainerbereich mag vielleicht für den Zuhörer jetzt nicht direkt so interessant klingen, ist es aber am Ende des Tages doch. Denn die Frage stellt sich ja, wenn ich jetzt ein Seminar besuche, wenn ich mir jetzt einen Trainer, einen Coach suche, wonach suche ich den dann aus? Und da hast du ein wunderbares Tool zu gemacht, was quasi eine Art Anforderungsprofil aus meiner Sicht darstellt und auf der anderen Seite auch beantwortet, wen sollte ich vielleicht lieber nicht fragen? Magst du da ein bisschen was drüber sagen?
Ja, also einerseits diese Ausbildung, die ich hier angesprochen habe, die endet mit dem ISO-zertifizierten Fachtrainer. Mhm. Also das ist ein Gütesiegel, wo auch ein externer Prüfer kommt und sich tatsächlich die Qualität nochmal anschaut, der Lehre, die hier geboten wird, und sich die Frage stellt, kann man diese Persönlichkeit auch auf Gruppen dann loslassen? Was jetzt aber noch nicht heißt, dass jemand, nur weil er sein Zertifikat hat, auch gleich ein guter Trainer ist.
Korrekt.
Also da würde ich tatsächlich, es ist eine Grundvoraussetzung jetzt einmal, und es sagt, man hat eine Grundahnung auch von dieser Branche. Mhm. Und viele meiner ausgebildeten Teilnehmer entscheiden ja dann auch, sie wollen was anderes machen oder sie nutzen jetzt nur die Komponente der Rhetorik oder der Präsentationstechnik. Also manche machen Seminare und andere nutzen das nur, um an sich selber auch zu arbeiten und Selbstsicherheit zu entwickeln. Mhm. Aber was immer gut ist, und da habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, ist, andere zu fragen um Empfehlungen. Ja. Also Empfehlungen im Trainerbereich, auch im Seminarbereich, auch im Bücherbereich, ganz egal wo, die sind tatsächlich meistens, haben die Hand und Fuß, weil jemand da auch dann sagt, du, entweder ich kenne ihn persönlich oder ich glaube, der macht eine gute Arbeit. Und da würde ich ermutigen, in diese Richtung auch danach zu fragen. Und dann das Dritte ist, auf sein eigenes Bauchgefühl auch zu vertrauen. Man sagt mir, mein Bauch, fühlt sich das gut an oder eher nicht. Mhm. Diese Intuition, die jetzt jeder von uns ja auch hat, ist eine sehr leise Stimme. Aber wenn man die öfter fragt, dann wird sie auch hörbar.
Ja, stimmt. Das nehme ich auch so wahr. Und es wird zunehmend wichtiger, sich auch damit zu beschäftigen. Wenn ich sage, ich möchte etwas verändern und ich schaffe es nicht alleine, und dazu gehören die meisten, die uns zuhören, dann komme ich irgendwann an diesen Punkt, wenn ich sage, ich bin nicht autodidaktisch veranlagt, ich kann mir das nicht selbst beibringen durch Bücher, durch Hörbücher oder durch Podcasts oder durch ähnliche Dinge, dann muss ich irgendwann den nächsten Schritt machen und brauche einen Trainer. Und wie du richtig sagst, sehe ich absolut genauso, dass das Fundament gewährleistet sein muss. Und du hast da auf deiner Seite, glaube ich, den Link können wir ja mit reinschreiben, hast du so eine Darstellung, worauf man achten sollte. Und ich finde das wunderbar, dass du auch diese Überleitung auf das Praktische machst. Empfehlung, ich kenne es noch aus dem Vertrieb. Das ist ja das Nonplusultra. Ne? Also wenn du mich nach einem guten Zahnarzt fragst, und ich kenne tatsächlich einen guten Zahnarzt, dann empfehle ich den super gern. Und du gehst dort vielleicht deshalb hin, weil der Andreas gesagt hat, das ist gut. Oder ich habe es mit einem anderen Podcast-Gast schon gehabt, der sagte, ja, wenn du mir den Fernseher wirklich wärmstens empfehlen kannst, dann kaufe ich mir den. Das heißt, es werden Kaufentscheidungen daraus abgeleitet, weil das Auto vielleicht einen tollen Sound hat oder weil ich gesagt habe, boah, der hat eine Straßenlage, der liegt wie auf Schienen. Und dann sagst du, ja, den muss ich haben. Andreas hat gesagt, das ist ein tolles Auto.
Du hast recht, und diese Funktion Empfehlungen, und da finde ich, entwickelt sich unsere Zeit gerade sehr spannend, die werden in Zukunft auch von Apps übernommen werden oder von Software.
Ja.
Denn ich erinnere mich an eine Reise mit meinen Jungs runter nach Grado, das ist so meine Zweitlieblingsstadt gleich nach Salzburg, zum Urlaub machen und zum schnellen Auftanken. Mhm. Da waren wir mittags so in der Gegend Ossobuco, beziehungsweise nein, Blödsinn, das ist ja Osopo, Cremona Osopo, so heißt es. Osopo ist was zum Essen. Ich glaube, Mittagessen, deutscher Versprecher. Und ich war da noch nie in diesen Städten. Die sind neben der Autobahn, eine liegt so schön auf einem Hügel, auf dem Weg da in den Süden. Und was macht man? Also ich nehme da mein Handy her, klicke auf TripAdvisor und auf Restaurants in der Umgebung. Und da bin ich auf einen sehr einfachen, aber gut bewerteten Bauernhof gekommen, wo die Mama noch in der Küche steht und dann rauskommt und erzählt, was sie heute gekocht hat. Denn diese zwei, drei Speisen gibt es an dem Tag. Und da gibt es auch keine Fruchtsäfte, sondern nur Wein und Wasser. Ja, dafür ist der Wein gut und das Wasser ist gut. Wein für den Papa, Wasser für die Jungs. Thema war erledigt. Und in drei Hauptspeisen haben wir gleich alle drei bestellt, um davon zu kosten, war auch sehr lecker. Mhm. Und man geht raus und hat irgendwie auch für vier Personen da 20 bis 30 Euro bezahlt, aber für ein leckeres Essen. Es muss ja nicht immer das Haubenlokal sein, auch wenn ich das manchmal sehr genieße. Aber auch hier übernimmt, da kann ich jetzt keinen Freund anrufen und fragen, du, was gibt es hier dagegen zum Essen? Und dann hier übernimmt tatsächlich die App diese Empfehlungsfunktion, deswegen sind auch Rezensionen wichtig, Empfehlungen, oder wenn man sich überlegt, ein Buch zu kaufen, dass man sich wirklich die Rezensionen durchliest. Was haben denn andere Leser dazu geschrieben? Und da spürt man schon sehr gut, passt es zu meinem Thema oder nicht. Also Bewertungen sind heute schon wichtig und werden immer wichtiger.
Gibt es eine Coach-Advisor-Seite?
Ja, die gibt es tatsächlich. Also einerseits gibt es auf Xing die Funktion, dass man Coaches auf Xing bewerten kann.
Stimmt.
Andererseits gibt es ein Tool, das heißt Proven Expert, wo Kunden die Möglichkeit haben, auch so die Sterne zu vergeben und einen Text dazu zu schreiben. Und das ist jetzt also unabhängig dann von der jeweiligen Person. Das heißt, man kann das sehr schwer bis gar nicht manipulieren und das ist gut so. Und die Leute schreiben ihre Meinung da rein und vergeben auch mal 4 Sterne statt 5, das ist ja auch okay. Aber dann weiß man, woran man ist. Und auf solche Bewertungsportale, die finde ich, sind recht aussagekräftig.
Definitiv. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich bin bei beiden natürlich auch. Aber das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Du hast bei Proven Expert 168 5-Sterne-Bewertung.
Oh, du bist informiert, Mensch.
Gratuliere. Ja, hallo. Ich habe ja auch ein Interview mit dir.
Sag bloß, du bist vorbereitet.
Ja, sag mal sowas.
Ja, bei Expert ist sogar der Vorteil, dass die Amazon und die Xing-Bewertungen auch nochmal mit einfließen lassen. Also wirklich ein schönes, übergreifendes Bewertungsportal.
Sehr cool. Also spricht auch für dich das Portal als solches und damit sich dann jeder nochmal ein Bild über dich machen kann, was du über Geld denkst, habe ich jetzt noch 3 Fragen an dich. Meine regelmäßigen Zuhörer und Zuschauer kennen schon, was jetzt kommt, aber das macht ja nichts. Vielleicht kennst du meine Comic-Serie, die ist im Buch jetzt nicht enthalten, aber der Trend geht ja auch zum Zweitbuch, vielleicht kommt da nochmal irgendwas mit Comics.
Ne?
Und die Comic-Serie heißt Geld ist. Und wir fangen den Satz an, oder ich fange den Satz an und du beendest ihn bitte.
Okay.
Geld ist für mich persönlich vor allem.
Geld ist für mich vor allem persönlich schön, weil ich damit Dinge tun kann, die mir wichtig sind.
Okay. Sehr schön. Lass ich so stehen. 2. Satz. Die richtige Einstellung zu Geld ist?
Es gibt alles im Überfluss. Ich muss es nur schaffen, die Kanäle richtig zu lenken, indem ich die eigenen Stärken und Talente finde, die in mir angelegt sind. Und indem ich das finde, womit ich anderen Menschen dienen kann. Denn die sind dann wiederum bereit, mir dafür Geld zu zahlen.
Mhm. Okay. Der praktische Umgang mit Geld ist für mich?
Der ist einfach.
Der ist einfach.
arbeite hart, sei fleißig, verdiene dabei gut, sei sparsam, gib nicht zu viel aus, damit unterm Strich genug überbleibt.
Einverstanden. Bist du Barzahler oder bist du Kartenzahler?
Ach, ich mag beides gern. Mhm. Ich habe von meiner sparsamen Frau heute schon erzählt, wie ich mal vor vielen Jahren ihr gesagt habe, ich hätte irgendwie Bock jetzt auf ein neues Auto. Dann sagt sie, ja klar, kannst du machen, sobald du das Geld dafür hast. Und ich dachte mir, okay, gut, dann werde ich jetzt mal sparen anfangen. Weil da war nichts von wegen Leasing oder Kredit, nee. Das Geld musste tatsächlich auf dem Konto sein und das war dann auch nach einer bestimmten Zeit erledigt. Und es war ein sehr, sehr schönes Gefühl, zur Bank zu gehen, das Geld abzuheben und im Kuvert im Zug nach Braunschweig zu fahren. Dort habe ich mir mein Auto abgeholt und bin dann mit dem Auto wieder runtergefahren, habe das bar bezahlt und das hat sich sehr gut angefühlt. Aber auch die Kreditkarten haben heute ihren großen Wert, sind sehr bequem. Ja. Wobei, da verliert man schnell einmal auch die Übersicht, wie viel ist denn eigentlich schon weggegangen und das habe ich alles ausgegeben. Also es hat beides auch Vor- und Nachteile.
Das stimmt. Wobei es für Letztgenanntes gibt es ja Tools, ne, die ich ja in einem, war das der vorletzte Podcast, da haben wir über Money Control gesprochen, über die App. Also da gibt es schon Möglichkeiten, wie man das handeln kann. Aber ich gebe dir recht, es ist was dafür zu tun. Ne, es ist nicht so selbsterklärend. Irgendwann werden wir vielleicht nur noch virtuell die Hände bewegen und dann bewegt sich auch gleichzeitig das Geld. Vielleicht haben wir irgendwann kein Geld mehr, spielt aber alles keine Rolle. Wir leben ja im Heute, im Jetzt. Und heute ist es ein Thema mit Kreditkarten. Da kann man unterschiedliche Ansicht drüber sein. Ich habe mit einem Podcast-Gast das Thema gehabt, dass der sagt, ich habe deswegen eine Kreditkarte, wenn ich sie so oft benutze, dann bekomme ich Freiflüge.
So. Ja, ja, das habe ich auch. Ich habe die von Lufthansa, mit der man Miles & More Meilen sammelt konkret. Die gab es früher auch von unserer, jetzt hätte ich schon fast gesagt, verschiedenen Air Berlin. Es ist doch auch sehr traurig, dass es diese Airline nicht mehr gibt. Das aber das macht Sinn, ja, mit jedem Euro auch eine Meile zu sammeln. Und da kommen viele tausend Meilen ja im Laufe eines Jahres zusammen und die wiederum kann man sinnvoll einsetzen für Freiflüge oder auch, kleiner Tipp, für Upgrades. Also das macht dann auch Spaß, in der Business Class nach Amerika zu fliegen, anstatt da gequetscht in der Economy viele Stunden aushalten zu müssen. Wobei ich keine Probleme habe, mit der Economy zu fliegen. Mache ich auch innerhalb von Europa meistens, weil es sinnlos ist, auf Business zu fliegen. Aber nach Amerika rüber oder interkontinental ist es dann schon etwas lustiger. Und wenn man genug Meilen gesammelt hat durch die Kreditkarte, dann kann man das für sowas auch gut einlösen
und genießen. Und für alle, die jetzt nicht fliegen, die werden eine andere Möglichkeit finden, zu sagen, ich nutze das aktiv. Wer keine Kreditkarte braucht, der kann sie sich auch sparen tatsächlich. Dann ist es keine sinnvolle Geschichte. Ja, gibt es noch etwas zum Thema Persönlichkeit begeistert, wo du sagst, das möchte ich quasi als Zusammenfassung noch an den Schluss setzen?
Ja, gern. Danke für die Frage. Ich glaube, wir sind einfach von Gott gedachte Persönlichkeiten. Wir sind das schon von Anfang an. Wir sind hier auf der Welt. Wir wurden geschaffen. Wir haben eine Idee mitbekommen von einer Person, einer Persönlichkeit, die wir sein können, sein dürfen, vielleicht sogar sein wollen. Und das rauszufinden ist eine unglaublich spannende Sache. Nicht immer einfach. Aber alleine, dass wir hier sind, macht uns schon zur Persönlichkeit. Also es geht nicht darum, jemand zu werden, sondern mehr von sich zu entdecken, der wir sowieso schon sind. Und wenn das Menschen tun und es annehmen können und währenddessen auch dazulernen und sich weiterentwickeln, dann, glaube ich, wird die Welt ein Stück besser. So kitschig das vielleicht jetzt auch klingt, aber dafür gibt es uns. Dafür gibt es, glaube ich, auch dich oder mich. Unser Antrieb, das ist jetzt eine Unterstellung von mir, ist einfach diese Welt ein Stück weit zu verbessern, so wie wir halt können. Und das macht mir persönlich auch Freude und ich glaube dir auch ein wenig.
Diese Einschätzung teile ich zu 100%, definitiv. Einer der vielen Gründe, weshalb ich angetreten bin, mein Thema in die Welt hinauszutragen, weil ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die sich dann daraus eine Abkürzung bauen können. Die sagen können, Mensch, jetzt muss ich den Fehler von Gabriel und den Fehler von Andreas nicht nochmal machen. Ist auch nicht neu, die Geschichte, aber die Art und Weise, wie sie transportiert wird vielleicht. Ich habe zum Beispiel das Thema Musik ja bei mir mit eingebaut, da sind wir vorhin auch von abgekommen. Und wir sind auch von vielen anderen Dingen abgekommen. Das macht auch nichts. Ich möchte ganz bewusst auch in diesem Gespräch ein paar Sachen offen lassen. Denn Menschen sollen sich auch Fragen stellen und sagen, ja, okay, was habe ich jetzt aus diesem Gespräch mitgenommen und gelernt? Auf jeden Fall, also danke dir auf jeden Fall für diese Zusammenfassung, auf jeden Fall, dass es an mir ist, dass es an mir ist, mir Zeit zu nehmen, in den Spiegel zu schauen, aus mir was zu machen und den Weg sozusagen anzunehmen und nicht zu sagen, jammern und wehklagen, was alles so schlecht ist gerade. Denn es ist, wenn es wirklich schlecht ist, an dir es zu ändern. Das kennen wir ja, diese Aussage. Die ist auch nicht neu, aber die ist toll. Und insofern.
Genau.
Ja, in diesem Sinne ist es auch etwas, was ich auch für mich weiß, dass das, was wir beide machen, keine neue Erfindung ist. Aber wir bringen es in diese Zeit hinein auf unsere Weise und transportieren unsere Botschaft. Und ich glaube, sie ist wichtig. Sie ist wichtig im Sinne der Persönlichkeit, sie ist wichtig im Sinne von Geld. Den Umgang mit sich selbst und den Umgang mit Geld, den sollte jeder beherrschen. Und dafür ist der Gabriel der beste Ansprechpartner, den du finden kannst. Und deswegen haben wir auch heute dieses Gespräch geführt. Ich danke dir für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und ich freue mich, wenn die Zuhörer, Zuschauer die Möglichkeit nutzen, dein Buch zu lesen, dich mal persönlich kennenzulernen und vielleicht sogar sagen, ich will auch so ein Trainer werden. Ich habe auch eine Geschichte zu erzählen. Ich möchte auch mehr aus mir machen. Ich gehe mal in so eine ISO-zertifizierte Trainerausbildung. In diesem Sinne würde ich sagen, herzliche Grüße einmal hier aus Hamburg und einmal aus Salzburg.
Genau, noch ein letzter kleiner Tipp, wer Videos zum Beispiel anschauen möchte oder mehr auch so diese visuellen Eindrücke genießen möchte oder mal schauen möchte, so wie funktioniert das auf Bühnen und so. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, da gibt es Videos drauf, da gibt es Interviews drauf, den kann man abonnieren und ist so dann immer am neuesten Thema der Zeit. Habe gerade heute wieder neues Interview hochgeladen und werde das jetzt auch gleich auf Facebook teilen. Also auch die sozialen Medien sind sehr praktisch, um miteinander in Kontakt zu bleiben. Egal, ob man jetzt in Hamburg oder Salzburg sitzt.
Definitiv. Sehr guter Tipp. Die ganzen Links zu diesen Kanälen, die du hast, werden alle in diesem Podcast ganz unten erwähnt sein, in den Shownotes und auch der Buchtipp natürlich. Und wer mit Gabriel in Kontakt treten will, ja, ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Das Thema hatten wir ja vorhin ja auch. Also liebe Grüße. Und bis demnächst. Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss, tschüss. Ciao.
Ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen und Sie haben neue Impulse und Inspiration für Ihren Tag erhalten. Ich bin sehr dankbar, dass Sie Ihre wertvolle Zeit mit mir teilen. Ich würde mich freuen, wenn Sie meinen Podcast bewerten. Sie helfen mir damit, dass ich möglichst viele Menschen mit meiner Botschaft erreiche. Herzlichen Dank dafür. Beginnen Sie jetzt gleich, die Tipps der heutigen Folge umzusetzen. Nutzen Sie das Momentum, damit auch Sie sagen können, it's more than money. Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße, Ihr Andreas Emmenko-Brenz.